eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Hefne dumi di augen, hefne dumi das Herz. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Hefne dumi di augen, hefne dumi. Ich will dich sehen, ich will dich sehen in deiner Hand, leuchtend erhoben und herrlich, gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Hand, leuchtend erhoben. Aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Heilig, heilig, heilig. Aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen.
Ja, guten Morgen, herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, als ich diese Woche die Obstschwämme aus meinem Garten geerntet habe, fühlte ich mich reich. Reich an dem Obst, was ich habe, dankbar für einen großen Garten und es fühlte sich gut an. Als ich dann Stunden später in der Küche stand und immer noch dabei war, Johannisbeeren zu schnibbeln und Kirschen zu entschneiden, kam mir so der Gedanke, dass der wirklich Reiche doch eigentlich einfach nur in den Laden geht, sich seine Marmelade kauft und den Abend, den Feierabend bei einem guten Buch oder einem schönen Film auf dem Sofa oder auf der Terrasse ausklingen lässt. Bin ich jetzt reich oder bin ich nicht reich? Brauche ich den Dagobert-Duck-Status, um reich zu sein? Und bin ich nur arm, wenn ich auf der Straße lebe? Um diese Fragen geht es heute im Gottesdienst. Die Predigt wird uns Lukas Haug halten und er hat das Thema der reiche Mann und der arme Gotthilf genannt. Und ihr dürft gespannt sein, ob es jetzt um Bären geht oder um andere Dinge in der Predigt. Vielleicht bin ich ja auch auf dem ganz falschen Dampfer. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes gerne mit Gott reden und wenn ihr es könnt und mögt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, unser Gott und Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag, danke für diesen schönen Sommertag, den wir heute haben können. Danke, dass wir hier heute Gottesdienst feiern können und danke, dass du mitten unter uns bist. Ja, ich bitte dich, dass wir einen guten Gottesdienst heute haben, dass du jedem Einzelnen hier begegnest, dass wir etwas mitnehmen können. Ich bitte dich aber auch für die ganze Welt, wo heute Gottesdienst gefeiert wurde oder noch gefeiert wird. Sei auch da mitten unter den Christen, die sich versammeln, die sich auch in schwierigen Zeiten versammeln. Du siehst, wo Verfolgung herrscht, wo Krieg herrscht auf der Welt. Und ja, bitte sei den Menschen dort heute auch ganz besonders nah. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. So, der Ansagenblock gestaltet sich heute äußerst kurz. Ich habe nämlich genau eine. Dazu gibt es auch ein Bild, nämlich das richtet sich an alle, die vielleicht im nächsten Semester eine Kleingruppe anbieten möchten, wieder anbieten möchten, neu anbieten möchten, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was es noch nicht gab oder was man mal wieder machen könnte. Ihr habt Zeit bis zum 5. Juli, euch für eine Kleingruppe anzumelden. Die Anmeldeformulare könnt ihr über die Lisa bekommen oder bestimmt gibt's die auch am Infopoint oder ihr fragt mich einfach. Und genau, ab dem 6. Juli werden dann die Kleingruppen vorgestellt. Das heißt, alle anderen können sich dann auch angucken, was es alles so gibt und sich entscheiden. Und das Kleingruppensemester startet dann nach den Sommerferien im September. Also, wenn ihr eine Idee habt, meldet euch gerne mit eurer Kleingruppe an. Genau, dann haben wir den Arbeitskreis Mission im Blick und die Sabine kommt heute und erzählt uns, was es Neues und Altes gibt bei der Esther.
Ja, als Gemeinde wollen wir wieder Mission in den Blick nehmen und beten für eine der Personen, wo wir uns verpflichtet haben, für sie zu beten und sie auch finanziell in ihrer Arbeit mitzutragen. Und das ist heute Esther Neufeld. Sie arbeitet mit der VDM. Die hat mir vor ein paar Tagen ein paar aktuelle Gebetsanliegen geschickt. Als Hintergrund, Esther wohnt jetzt in Paraguay, dem Land, in dem sie groß geworden ist und dem viele Verwandte wohnen. Sie ist noch keine Rentnerin, aber es hat sich ergeben und sie hat sich entschieden, in einer Seniorenanlage zu wohnen, die vor einigen Jahren von der deutschsprachigen Gemeinde dort gebaut worden ist. Esther Neufeld ist auch weiterhin dabei, sehr engagiert, dass junge Christen aus Südamerika für Missionsarbeit in der ganzen Welt vorbereitet werden und dass auch Kirchen vor Ort geeignete Personen auswählen und aussenden. Nach Ostern war sie deswegen auf einem großen lateinamerikanischen Missionskongress in Panama und ich habe gestaunt, inzwischen gibt es ca. 30.000 spanisch- und portugiesischsprachige Missionare aus Südamerika, die im kulturübergreifenden Dienst stehen. Dann, während sie halt üblicherweise von Asunción im Westen von Paraguay arbeitet, viele Gespräche per Zoom oder per E-Mail eben führt, war sie noch einmal wieder in Ecuador, weil das neue Semester begann, in dem Missionskandidaten begleitet werden. Esther führt da viele persönliche Gespräche. Den Missionen ist es wichtig, dass die Leute, die sie aussenden, stabil, reife Persönlichkeiten haben, dass sie geistlich feststehen. Und da ist Esther eine Mentorin und ist mit vielen dort im sehr persönlichen Gespräch und bittet da besonders auch, dass sie gut hinhören kann, wenn es vielleicht Sachen gibt, die zwischen Menschen stehen oder auch zwischen den Kandidaten und Gott, dass das bereinigt werden kann, bevor diese jungen Christen ausgesandt werden in die Mission. Esther ist auch sehr dankbar für eine schöne Urlaubswoche mit einem gehörlosen Neffen aus Kanada. Esther kommt ja aus einer sehr großen Familie mit sehr vielen Verwandten dort und es ist für sie auch schön, jetzt in Paraguay zu leben, wo sie Anschluss hat und diese Verwandten auch konkret sehen kann. Esther ist an diesem Wochenende auf einer Frauenfreizeit von ihrer örtlichen Gemeinde aus Asunción und wir freuen uns mit, denke ich, dass sie dort Anschluss hat und auch Gemeinschaft erlebt. Das war ja ein großer Wechsel, als sie, ich denke, vor gut anderthalb Jahren aus Ecuador nach Paraguay gezogen ist. Jetzt bitte ich euch aufzustehen und mitzubeten für Esther und ihre Anliegen. Lieber Vater, wir danken dir für Esther und für ihren Ruf, da zu sein, für junge Christen, reife Christen, die ausgesandt werden sollen in Missionsdienst. Danke, dass du sie ausrüstest mit dem, was sie braucht, dass sie Weisheit hat, dass sie offene Ohren und ein offenes Herz hat für diese Menschen und dass sie gut begleiten kann. Wir danken auch, Herr, für die Menschen aus Lateinamerika, die sich jetzt mitbeteiligen und weiterreisen in andere Länder, in kulturübergreifenden Dienst. Und wir beten, dass Kirchen vor Ort das auch als Anliegen aufnehmen und auch Gelder bereitstellen, um diesen Dienst möglich zu machen. Wir bitten für den Kandidatenkurs, der jetzt stattfindet, dass die Personen, die dort sind, gut begleitet werden können und dass du Wege ebnest, dass sie ausreisen können. Herr, du weißt, viele von ihnen gehen auch in Länder, die sehr schwierig sind und wo sie ja, einreisen können, weil sie eben keinen deutschen oder amerikanischen oder englischen Pass haben, sondern einen südamerikanischen. Wir danken dir, Herr, dass du bei Esther bist, dass du ihr Kraft gibst für ihren Alltag, auch für Kontakte in der Gemeinde vor Ort und für die Reisen, die sie auch immer wieder unternimmt. Danke, Herr, für Esther. Wir bitten um Segen. Amen.
Danke dir für euren Dienst. Ja, unsere Gemeinde wächst und das tut sie wieder. Und deshalb möchte ich einmal den Lukas und die Heike nach vorne bitten. Heike, du möchtest gerne, du gehörst ja eigentlich sowieso schon dazu, ne? Aber jetzt so richtig und genau, deshalb gebe ich dir das Mikro. Danach singen wir ein Lied, sammeln dabei die Kollekte ein und dann hören wir auf die Predigt. Jetzt gehört die Bühne euch.
Jetzt ist Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, jetzt ist ja eh schon fast klar, was wir hier vorne machen. Genau. Greta und ich hatten vor einigen Wochen ein Aufnahmegespräch mit dir, Heike. Du willst in unsere Gemeinde aufgenommen werden. Und ich habe erfahren, dass es hier so läuft, dass man einmal vorgestellt wird, dass alle mal im Gottesdienst sehen, wer ist denn die Neue oder die Altbekannte? Genau. Und dann ist es so, dass, wenn es keine Einsprüche gibt, zur nächsten Gelegenheit man in die Gemeinde aufgenommen wird. Das wird Anfang Juli sein. Genau, und deswegen bist du hier vorne. Und meine erste Frage an dich ist, Heike, wie bist du am liebsten in Dortmund unterwegs?
Mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad, ja. auch bei der Hitze?
Heute nicht, weil ich nicht so ganz verschwitzt hier umstehen wollte.
Gut, sehr gut. Ja. Zweite Frage ist natürlich, warum hast du dich gerade entschlossen, dass du hier Mitglied werden willst in der FEG? Was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Ich bin seit 1999 in Dortmund oder zugezogen nach Dortmund und über meinen Vermieter habe ich dann hier Kontakte hingekriegt. Okay, ich muss den Lacher erklären, weil der Vermieter ist mein Bruder. Und dann bin ich regelmäßig auch hier schon im Gottesdienst gewesen. Er hat mich dann auch der FEG oder der Neugründungsgemeinde FEG Dortmund West angeschlossen und bin so dort Mitglied geworden. Leider hat das Ganze nicht ganz so lange gehalten und ich bin dort auch ausgetreten und habe dann so ein bisschen Gemeindehopping gemacht, bin aber schon jetzt wieder hier sehr, sehr lange, habe mich sehr wohl in meinem Gottesdienst gefühlt, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, wirklich zu fragen, ob ich hier Mitglied werden darf.
Aber jetzt schon, oder?
Jetzt habe ich es gemacht, jawohl.
Sehr gut. Ja. Klasse, ganz schön. Ja. Ihr habt die Gelegenheit nach dem Gottesdienst, sprecht gerne Heike an, ladet sie ein, lernt sie kennen, soweit ihr es noch nicht tut. Und auch wenn ihr sie schon kennt, macht es trotzdem. Genau.
Zum Thema Reichtum und Armut gehört nach meinem Verständnis oder meiner Meinung nach auch das Thema Dankbarkeit, weil das hilft, das einzusortieren. Und wir wollen jetzt ein altes Dankeslied singen. Vergiss nicht zu danken.
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er.
stellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Komm, betet den Ewigen an. Komm, betet den Ewigen an. Komm, betet den Ewigen an.
Es wurde schon gesagt, das Thema der heutigen Predigt, das Thema des heutigen Gottesdienstes ist Armut und Reichtum. Das ist ja ein sehr großes Thema. Ich vermute, in eurem Kopf entstehen schon ganz viele Gedanken, Diskussionen und Argumente und Überlegungen. Wir wollen es aber heute so machen, dass wir uns einer Geschichte, einen ganz konkreten Gesundheitstext zuwenden, und zwar einer Beispielgeschichte von Jesus aus dem Lukas-Evangelium. Jesus macht das ganz häufig, wenn er über wichtige, zentrale Themen redet, dass er nicht nur Argumente sich überlegt und nicht nur Diskussionen führt, sondern dass er uns Geschichten erzählt, an denen uns etwas klar werden soll. Das macht er zum Beispiel in der Geschichte über den barmherzigen Samariter. Da geht es darum, wer ist dein Nächster. Er macht das in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und heute macht er es auch in einer Geschichte, und heute geht es mal in dieser Geschichte um das Thema Armut und Reichtum. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 16, und in dieser Geschichte geht es um zwei Menschen. Zwei Menschen kommen in dieser Geschichte vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich lese die ersten Verse. Die Geschichte beginnt: Es war einst ein reicher Mann. Der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Da gibt es einen reichen Menschen in dieser Geschichte. Jesus braucht gar nicht viele Worte, um seinen Reichtum zu beschreiben. Wenn Kleider Leute machen, dann ist dieser Mann ein gemachter Mann. Der trägt nur das Allerfeinste. Sein Mantel ist aus Purpur. Ich weiß nicht, ob ihr die Farbe Purpur direkt vor Augen habt. Auf jeden Fall könnt ihr euch merken, Purpur war damals eine sehr teure Farbe, die war sehr schwer zu gewinnen. Man musste die aus der Purpurschnecke, ja, musste man die sozusagen herausziehen, und diese Purpurschnecke, die lebt im Wasser, die musste man lebend fangen, ja, bockaufwendig. Und man braucht auch noch so knapp 10.000 Schnecken, ja, für so ein Kilo Wolle, das purpurfarben werden soll, ja. Und jetzt steht im Text, er trug jeden Tag Purpur, ja. Könnt ihr euch vorstellen, das ist was Besonderes. Kleider sollen ja eigentlich uns vor den Blicken der anderen verbergen. Sie sollen uns eigentlich bedecken. Und gleichzeitig haben Kleider irgendwie diese Funktion, dass sie auch viel über den aussagen, der sie trägt. Purpur und Leinen trägt der Reiche. Heute würde man sagen, ein teurer Anzug oder ein edles Abendkleid. Oder, wem das zu protzig ist, vielleicht ein mit der Hand gewebter, aus irischer Schafswolle in einer ursprünglichen lokalen Manufaktur hergestellter Schal. Was der Reiche auf jeden Fall nicht trägt, ist Arbeitskleidung. Der trägt keine Engelbert Strauß Schnittschutzbundhose, damit er sich beim Holzmachen nicht ins Bein sägt, sondern in Kleidern aus Purpur und Leinen, da macht man sich nicht die Hände schmutzig. In Kleider aus Purpur und Leinen, da schüttelt man Hände. Auf Empfängen, in Restaurants, auf Partys. Das ist der eine Mensch in der Geschichte. Ein reicher Mensch, der ein prächtiges Leben lebt. Der sein ganzes Leben feiert und fröhlich ist, Tag für Tag. Und auf der anderen Seite gibt es einen Armen. Und der hat gar nichts. Dem hat das Schicksal böse mitgespielt. Dieser Arme hat es in der Not nur vor die Tür des Reichen geschafft, obwohl Tür ist vielleicht das falsche Wort, es ist eher das Tor vor dem großen Anwesen des Reichen. Da hat es der Arme hingeschafft. Und das harte Leben, das hat auf dem Körper des Armen Spuren hinterlassen, das Leben auf der Straße. Er hat Geschwüre, er ist alles andere als schön anzusehen. Dieser Arme liegt vor der Tür des Reichen und warum? Der wartet auf Essensreste, die vors Haus geworfen werden. Aber er ist nicht der Einzige, der wartet, sondern da sind auch streunende Hunde, die ihm das Essen streitig machen. In Deutschland ist es ja so, dass wir meistens eine sehr hohe Meinung von Hunden haben, wir sie gerne im Haus haben und irgendwie viel mit denen anfangen können. Zur Zeit Jesu war das anders. Da waren Hunde nicht gerade die beliebtesten Tiere und hier sind jetzt keine süßen Schoßhündchen gemeint, von denen man sich freut, wenn sie morgens einen begrüßen, sondern das sind echte, fiese Straßenköter, die da ankommen und an den Wunden des Armen lecken. Bah, das ist ein wirklich furchtbares Bild. Auch dem Armen sieht man seine Armut an. Und zwar nicht nur an seiner Kleidung, sondern auch darunter, an seiner Haut. Das ist Armut, die unter die Haut geht. In der Haut dieses Armen will man wirklich nicht stecken, weil das ist eine arme Haut. Der Arme, der lebt mit den Straßenkötern sein Leben. Ein Hundeleben im Hundeelend. Der Gegensatz zwischen dem Reichen und dem Armen, der könnte größer nicht sein. Der Reiche hat alles und der Arme hat gar nichts. Doch eine Sache hat der Arme in der Geschichte, die hat der Reiche nicht. Der Arme hat einen Namen. Er hat einen Namen und den konnte ihn anscheinend sein Schicksal nicht nehmen. Man muss bedenken, das ist der Einzige, dem Jesus je in seinen Geschichten, in seinen Gleichnissen einen Namen gegeben hat. Und was bedeutet der Name? Lazarus, den der Arme trägt. Lazarus heißt übersetzt, Gott hilft oder Gott kommt zur Hilfe. Und deswegen will ich den Armen im Folgenden nicht länger Lazarus nennen, das ist so ein Name, der für uns weit weg ist, sondern ich nenne den ab jetzt Gotthilf. Ihr kennt so einen Namen. Kennen wir im Deutschen, ist ein älterer Name, es gibt den Gottlob, es gibt den Gottfried, ja, und so gibt es eben auch den Gotthilf. Das ist der Name des Armen. So heißt der Arme, der vor dem Tor des Reichen liegt. Die Geschichte, nachdem sie uns diese Szenerie aufgemacht hat, geht weiter. Kann ich die nächste Folie haben? Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Geschichte ist es wie im echten Leben, es kommt der große Gleichmacher der Welt, der Tod. Und so ganz langsam deutet sich eine Umkehrung an. Das Schicksal des armen Gotthilfs wird nämlich diesmal zuerst beschrieben, nicht das Schicksal des Reichen. Es heißt, dass die Engel diesen armen Gotthilf nach seinem Tod zu Abraham tragen. Das klingt sicherlich irgendwie komisch für uns. In der damaligen Zeit, in der Jesus gelebt hat, war das eine ganz populäre Vorstellung. Die Vorstellung war, dass es einen Ort gibt, an dem Abraham ist, sozusagen der Erzvater des Glaubens, der Urvater des Glaubens und der Beschützer der Gerechten. Man könnte auch einfach sagen, was hier beschrieben wird, ist, dass Gotthilf nach seinem Tod an einen Ort gelangt, an dem er Gott nahe ist, an dem es ihm gut geht, an dem er geschützt und beschützt wird. Auch mit dem Reichen passiert etwas nach seinem Tod. Der wird aber nicht von den Engeln zu Abraham getragen, sondern dem wird unter die Erde, sozusagen, der kommt unter die Erde, der wird begraben. Und jetzt wird es auch für den Reichen im Text etwas brenzlig. Das heißt weiter, als er nun in der Hölle war, gemeint ist der Reiche, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Gotthilf in seinem Schoß. Der Reiche sitzt im Schlamassel. Er sitzt im, wörtlich, Hades. Im Reich des Todes. Luther übersetzt das hier mit Hölle. Man kann aber auch übersetzen Hades. Ja. Auch der Hades ist ein Bild aus der griechischen Mythologie, zu Zeiten Jesu bekannt. Und damit ist sowas gemeint wie eine Unterwelt, ein Reich des Todes. Man kann auch ganz einfach sagen, gemeint ist ein Ort, der ganz weit weg ist von Gott. Ein Ort, an dem furchtbare Qualen herrschen. Ich glaube, in eurem Kopf entstehen jetzt auch sicherlich sofort viele Fragen, was denn dieser Hades ist und die, oder dieses Reich des Todes, wo der Reiche ist und was der Schoß Abraham ist oder die Seite Abrahams, an der arme Gotthilf ist. Ist das jetzt die Hölle oder das Paradies? Oder geht es um zwei andere Orte, sozusagen so Vororte, an die man gelangt, nachdem man gestorben ist, bevor dann das Gericht kommt und wo man dann irgendwie noch woanders hinkommt? Und das sind sehr verständliche Fragen. Es sind aber auch Fragen, die uns ein bisschen vom zentralen Thema dieser Geschichte ablenken. Jesus erzählt keine Geschichte über das Leben nach dem Tod, sondern das Thema der Geschichte, das Jesus sozusagen voranstellt, ist die Frage nach dem Verhältnis von Armut und Reichtum. Das heißt, wir können sozusagen die vielleicht auch schon laufenden wilden Spekulationen in unserem Kopf erstmal zurückstellen und beim Text bleiben und uns fragen, was ist der entscheidende Punkt? Der entscheidende Punkt ist, jetzt, wo sowohl der arme Gotthilf als auch der namenlose Reiche gestorben sind, finden sie sich an unterschiedlichen Orten vor. Ihre Situation kehrt sich um, denn jetzt steckt der Reiche im Schlamassel. Er befindet sich an einem Ort des Leidens, einem Ort der Qual und des Schmerzens. Und jetzt, wo es ihm plötzlich selber sehr dreckig geht, da hebt der Reiche die Augen. Seine eigene Qual, sein eigenes unerträgliches Leid lassen ihn aufsehen. Jetzt endlich sieht er erst. Und was sieht er? Er sieht Abraham. Das ist eine interessante Vorstellung. Also irgendwie, der sitzt da im Hades und guckt hoch und kann irgendwie da oben was sehen. Ja, wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, aber er ist sozusagen auf Blickkontakt mit etwas anderem. Der Reiche sieht Abraham und er sieht auch auf einmal den armen Gotthilf. Als Gotthilf vor seiner Tür gelegen ist und mit den Hunden um Brotkrumen gekämpft hat, da hat er ihn, glaube ich, irgendwie übersehen oder nicht gesehen. Jetzt aber, wo er selbst an einem Ort ist, voller Qualen, da plötzlich sieht er ihn. Und es heißt weiter im Text, dass der Reiche sich an Abraham wendet und zu ihm ruft, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Gotthilf, damit dir die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Die Bitte des Reichen, jetzt wo er im Schlamassel sitzt, könnte nicht bescheidener sein. Ein kleiner Tropfen Wasser auf die heiße Zunge. Der Reiche ist jetzt in der Situation, in der Gotthilf sein ganzes Leben lang war. Es würde so wenig brauchen, um das Leiden, die Qual und die Schmerzen zu lindern. Erinnert euch an die Situation von Gotthilf. Da hätte es nur ein Stückchen Brot gebraucht. Auf mehr hat er vor der Tür gar nicht gewartet, vor den Toren des Reichen. Ein bisschen Gnade hätte es gebraucht, ein bisschen Barmherzigkeit. Die hätte den Reichen so gut wie nichts gekostet. Und jetzt bittet der Reiche auch um das Geringste, um einen kleinen Tropfen Wasser. Ein bisschen Gnade, ein bisschen Barmherzigkeit. Es würde so wenig brauchen, seine Leid, seine Qual und seine Schmerzen zu lindern. Der Reiche ist in der Situation, in der Gotthilf sein Leben lang war. Und jetzt wird die Geschichte bedrohlich, denn irgendwie ist es jetzt zu spät. Denn Abraham antwortet dem Reichen und sagt, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Gotthilf dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und niemand von dort zu uns herüber. Das ist eine harte Antwort. Abraham, muss man genau lesen, hier spricht Abraham und nicht Gott. Abraham antwortet dem Reichen, lieber Reicher, erinnerst du dich? Du hattest in deinem Leben alles Gute und der arme Gotthilf, der hatte nur Leiden und Pein. Du hast dein Leben in vollen Zügen genossen und der arme Gotthilf hat nichts bekommen, nicht mal einen Funken Barmherzigkeit. Und jetzt ist es halt so, dass angesichts dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit mal die Plätze getauscht werden. Daher, nee, der Gotthilf wird jetzt nicht losgeschickt und bringt einen Tropfen Wasser mit. Denn jetzt ist ja auch die Distanz zu groß, die Kluft ist zu groß zwischen hier und dort. Ja. Erinnert ihr euch, wie kurz der Weg in dieser Welt gewesen wäre, von der Party des Reichen zum Elend des Armen? Nur ein Schritt vor die Tür? Obwohl es den Armen nur ein bisschen Erbarmen gekostet hätte, war es ihm wohl in dieser Welt unendlich schwer gefallen, auch nur einen Schritt vor die Tür zu gehen. Es wäre ja so leicht gewesen. Auch er hätte ja nicht selber gehen können. Er hätte ja auch nicht selber gehen müssen. Er hätte ja seinen Diener schicken können mit einem Stückchen Brot oder einer Schüssel Suppe. Jetzt ist der Tod, ist nach dem Tod aber die Trennung viel größer und nicht mehr zu überbrücken. Das ist krass. In dieser Beispielgeschichte von Jesus gibt es für diesen reichen Menschen kein Erbarmen. Und spätestens jetzt kann man wirklich mal unruhig werden und fragen, ja Moment mal, steht denn auf falsch gebrauchten Reichtum die Höllenstrafe? Wie ist das denn? Hat Gott denn jetzt kein Erbarmen mit dem Reichen? Wie gesagt, die Geschichte ist keine Belehrung über das Leben nach dem Tod und über Himmel und Hölle, sondern diese Geschichte ist vor allem eines, sie ist eine Warnung. Und genauso endet die Geschichte auch mit einer Warnung. Denn der Reiche hat noch eine zweite Bitte. Nachdem er schon nicht den Tropfen Wasser kriegt, fragt er nach einer, könnte man sagen, nach einer zweiten Sache. Er fragt nochmal Abraham, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, gemeint ist Gott hilf, sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen in diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten. Die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht, sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Der Reiche, sitzend in diesem Ort der Qual, der hätte gern seine Brüder gewarnt. Irgendwie auch verständlich, ja. Er war wahrscheinlich, man merkt, er kommt aus einer reichen Familie, ja. Da wird es noch ein paar andere geben, die auch im Reichtum schwelgen. Sonst muss er sie ja nicht warnen. Also er rechnet irgendwie damit, meine Family da oben, die treibt es wahrscheinlich genauso wie ich. Und er hätte sie gerne gewarnt, seine Brüder. Er hätte sie gerne gewarnt vor den Kosten des Reichtums. Und Abraham antwortet nur lapidar, deine Brüder wissen, was zu tun ist. Lies doch nur Mose und die Propheten, da steht alles drin. Die werden ihre Meinung nicht ändern. Und das Krasse ist, hier endet auch die Geschichte, die Jesus erzählt. Das ist das Ende dieser Geschichte. Der arme Gotthilf wird nicht als Bote aus dem Totenreich in diese Welt zurückgeschickt. Und das Spannende ist aber, hier kann unsere Geschichte beginnen. Weil wir leben noch. Wir leben noch in der Welt, in der die einen Purpur tragen und die anderen Geschwüre, in der man sich mit Reichtum einen Namen machen kann und es viele namenlose Arme gibt. Wir leben noch in der Welt, in der die einen so viel Gutes empfangen und die anderen nur Schlechtes, in der so mancher Gotthilf noch am Boden ein Hundeleben im Hundeelend führt. Ob wir das jetzt nun bemerken oder nicht. Vor allem aber leben wir in einer Welt, in der Erbarmen, auch wenn es einen so gut wie nichts kosten würde, unendlich schwerfällt. In der Geschichte ist es so, dass die Warnung des reichen Mannes nicht seine Brüder erreicht. Aber diese Warnung kann uns erreichen. Und zuerst lautet die Warnung dieser Geschichte, ich brauche die nächste Folie, zuerst lautet die Warnung dieser Geschichte, dass bei Gott der Arme einen Namen hat. Bei Gott hat der Arme einen Namen. Der Arme, die Arme, das sind gerade diejenigen, die in dieser Welt die Letzten sind und diejenigen, die in dieser Welt vielleicht auch für das Letzte gehalten werden. Und gerade diese Namenlosen, Missachteten, Vergessenen und Übersehenen, gerade denen, denen so häufig in dieser Welt nicht mal ein Funken Erbarmen widerfährt, gerade zu denen und, das muss man sich auch mal sagen lassen, allen voran zu denen ist Jesus Christus unterwegs. Gerade diese hat Jesus im Blick. So beginnt die erste Rede von Jesus im Lukas-Evangelium, das erste öffentliche Wort, was er spricht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. So startet auch im Lukas die Feldrede, die Parallele zur Bergpredigt. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und nicht nur im Lukas-Evangelium, sondern sogar im Jakobusbrief werden wir gefragt, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind. Das ist eine erste Warnung an uns heute. Lasst euch nicht täuschen. Bei Gott gelten andere Maßstäbe als in dieser Welt. Bei Gott haben die Armen, bei Gott hat der Arme, bei Gott hat die Arme einen Namen, wie der Gotthilf in der Geschichte. Und diesen Armen gilt allen voran die gute Botschaft des Reiches Gottes. Die zweite Warnung ist, setz deinem Erbarmen nicht zu enge Grenzen. Denn das wäre ein Spiel mit dem Feuer. Ein Mensch, der in dieser Welt das Gute, das er empfangen hat, für sich behält. Ein Mensch, der nur in den Grenzen seines eigenen Wohlergehens und Glücks sein Leben fröhlich lebt. Welchen Platz hat der im Reich Gottes? Und ich glaube, diese Frage stellt uns die Geschichte. Wie wäre das denn, wenn Gott sich so verhalten würde, wie der Reiche in der Geschichte? Wie wäre es denn, oder man stelle sich vor, das Erbarmen Gottes würde Grenzen kennen? Wie wäre das denn, wenn Gott angesichts der himmelschreienden Ungerechtigkeit in dieser Welt nur einmal so hartherzig wäre, wie der Reiche in der Geschichte? Oder wie Abraham? Der Punkt ist natürlich, Gottes Erbarmen hat keine Grenzen. Gott macht sein Erbarmen nicht daran fest, ob wir es verdient haben oder nicht. Und natürlich, natürlich gilt das Erbarmen Gottes jedem reichen Menschen. Man muss sich nur fragen lassen, wie kann einem dieser Gott begegnet sein, dessen Erbarmen und Gnade keine Grenzen kennt? Und wie kann man ernsthaft an diesen Gott glauben und gleichzeitig erbarmungslos in dieser Welt leben? Oder anders gesagt, erbarmungsloses Abgrenzen von den Armen und Elenden, das hat keinen Platz im Reich Gottes. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Spiel mit dem Feuer, seinen eigenen Erbarmen Grenzen zu setzen, wo es um ein bisschen Brot geht und ein bisschen Geld und gleichzeitig auf ein Erbarmen zu vertrauen und auf einen erbarmungsvollen Gott zu vertrauen, wo es um das Ganze unseres Lebens, sogar um das ewige Leben geht. Wie kann man auf das Erbarmen Gottes hoffen und selbst aber erbarmungslos andere ignorieren? Ist das nicht ein Spiel mit dem Feuer? Das ist die Frage, vor die wir heute gestellt sind, wo wir unserem Erbarmen vielleicht vorschnell Grenzen setzen, wo wir Menschen übersehen, wo wir sozusagen angesichts der himmelschreienden Ungerechtigkeit dieser Welt vorbeigucken. Ist uns klar, dass diese himmelschreiende Ungerechtigkeit dem lebendigen Gott nicht egal ist? Und zuletzt ermahnt uns die Geschichte auch daran, lest doch mal die Weisung Gottes, Mose und die Propheten. Ja, erinnert ihr euch, darauf verweist Abraham. Es steht doch drinnen, Mose und die Propheten. Lest es doch mal nach. Zum Beispiel im Buch der Sprüche. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Brich den Hungrigen dein Brot und die im Elend und ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Mose und die Propheten. Lest es nach. Die Geschichte endet aber auch damit, dass gefordert wird, dass jemand von den Toten zu den Lebendigen kommen soll. Und zu uns kommt heute erstmal diese Geschichte von diesem reichen Mann und dem armen Gott hilf. Und zwar mit der dreifachen Warnung, dass wir nicht vergessen sollen, dass bei Gott der Arme einen Namen hat. Und dass wir nicht vergessen sollen, dass erbarmungsloses Abgrenzen keinen Platz im Reich Gottes hat. Und dass wir nicht vergessen sollen, dass Gott in seiner guten Weisung in Mose und den Propheten uns seinen Willen mitgeteilt hat. Und der lautet nun mal, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vor allem aber kommt mit dieser Geschichte aber etwas ganz anderes zu uns. Es kommt nämlich einer zu uns, der tatsächlich selbst im Reich des Toten war, Reich des Todes war und auferstanden ist. Der auferstandene Sohn Jesus Christus. Deswegen ist diese Geschichte nicht eine Warnung vor dem Hintergrund einer Hölle oder einer Strafe, sondern es ist eine Warnung vor dem Hintergrund der Barmherzigkeit und Gnade. Denn derjenige, der von den Toten auferstanden ist, derjenige, der diese Geschichte erzählt und der auch heute in dieser Welt unterwegs ist, der spricht zu uns, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Amen.
Ja, wir wollen diese Gedanken nochmal nachklingen lassen in den Liedern, in den gesungenen Gebeten. Und wem es möglich ist, lade ich ein, dazu aufzustehen.
Come. wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr, und doch bleiben unsere Herzen leer. Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns.
Gott ließ uns nicht laufen, kommt und hört den Freudenton. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott in seinen Sohn. Er verließ den Himmel, wurde Mensch, genau wie wir. Seine Armut öffnet Sünde, unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns alle Zeit. Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reichen.
Gnädig
Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Egal was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein.
Stay. Kind in Ehrfurcht her vor dir.
Mit meinem Herzen nehm ich diesen sanften Ruhm von deiner Stimme, die das ganze All erschuf, bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen seh, vertraue ich dir. Dich lieben und ich lebe zu deinem Lob als dein Kind in Ehrfurcht her vor dir. Und ich lebe, dich lieben und ich lebe.
Weil sie Kreuz und Tod eins überwand, bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertraue ich dir. Amen.
Ja, vielen Dank euch. Warm, ne? Jetzt so ein Kaffee? Genau. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt. Draußen gibt es gleich ein kühles Wasser oder einen heißen Kaffee oder einen heißen Tee, je nachdem, was ihr mehr präferiert. Gerne dürft ihr auch hier vorne mit Leuten reden, die da sind, mit euch zu beten und sich einfach anhören, was ihr auf dem Herzen habt, oder auch der Seelsorgetisch wird besetzt sein, wenn ihr da Redebedarf habt, macht davon wirklich gerne Gebrauch. Ansonsten Kaffee, Tee, Kaltgetränke, einmal Keramikabteilung, denn für alle Mitglieder der Gemeinde geht es gleich ja schon weiter, weil wir die Wahl von Simon Haug als potenziellen neuen Pastor durchführen werden. Ich würde sagen, so 11:15, in einer Viertelstunde, treffen sich die Mitglieder wieder hier im großen Saal für die Wahl und danach gibt es noch in der Sondergemeindeversammlung die Aussprache über diesen Einstellungsprozess des neuen Jugendreferenten oder Jugendreferentin. Also wir haben noch einiges vor, deshalb jetzt eine kurze Pause und vorher noch den Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.